Es ist zum Beispiel so, dass wir natürlich mit großen Sprachmodellen ja Texte en masse produzieren können. Und wenn wir die mit eigenen Daten füttern und dementsprechend anpassen, kann man das durchaus auch im Hausstil machen oder mit den eigenen Themen. Was man eben nicht bekommt, ist zum Beispiel investigative Recherche in vielen Fällen. Was man nicht bekommt, sind Dinge, die in diesen Grunddaten nicht mit drinstecken. Das ist sehr viel. Also Daten bilden nur zu einem gewissen Grade die Welt ab. Und diese Dinge zu finden, einzuordnen und dann zu berichten, das ist die Aufgabe von Journalismus. Das war schon immer die Aufgabe von Journalismus. Und das wird in Zukunft nicht weniger wichtig werden, sondern vielleicht eher sogar noch wichtiger, eben weil es etwas ist, was Maschinen nicht machen können.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Unser Thema heute ist einmal mehr das Thema, das unsere gesamte Wirtschaft, unsere Gesellschaft und ja wahrscheinlich auch viele hier in der Runde bewegt. Denn es geht um eine Technologie, die unser Leben und unsere Welt grundlegend verändern wird. Es geht um künstliche Intelligenz und dazu habe ich heute drei Expertinnen und Experten eingeladen, die jeweils mit herausragender Expertise, aber aus völlig unterschiedlicher Perspektive auf das Thema schauen. Zunächst ist Xu Feiyu hier bei mir im Studio. Sie ist eine der spannendsten Köpfe der deutschen KI-Szene. Fei ist die ehemalige KI-Chefin von SAP und baut nun ein Startup auf, das branchenspezifische Sprachmodelle bauen soll, also so eine Art KI für unterschiedliche Industrien. Sie ist davon überzeugt, dass Europa noch ziemlich gute Chancen hat in Sachen KI und ich würde mal sagen, sie kann das ziemlich gut begründen. Danach folgt die deutsche Gründerin und Journalistin Katharina Borchert aus dem Silicon Valley, wo die ehemalige Spiegel Online-Chefin, ex-Mozilla Chief Innovation Officer und Mitbegründerin eines KI-basierten Gesundheitsstartups seit Jahren lebt. Sie berichtet von dem neuen KI-Goldrausch im Valley und was das alles für Europa zu bedeuten hat. Und schließlich heute hier bei mir ebenfalls im Studio spreche ich mit dem deutschen Kommunikationsforscher und KI-Experten Felix Simon, der in seiner Forschung die Frage untersucht, welche Auswirkungen KI auf die Medienwelt hat und damit schlussendlich auch auf unsere Demokratie. Und er hat das nicht einfach nur so in den Raum gestellt, sondern er hat mit mehr als 150 Menschen aus der gesamten Medienbranche gesprochen. Drei Perspektiven, drei Einsichten, die wir heute hier im Podcast ausführlich diskutieren wollen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ServiceNow unterstützt Ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform. Alle reden über KI, aber die KI ist nur so leistungsfähig wie die Plattform, auf der sie aufbaut. Lassen Sie die KI arbeiten, für alle. Beseitigen Sie Reibung und Frustration Ihrer Mitarbeiter und nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Entwickler. Mit intelligenten Tools für Ihren Service, um Kunden zu begeistern. All das auf einer einzigen Plattform. Deshalb funktioniert die Welt mit ServiceNow. Mehr auf servicenow.de/AI4People.
Und damit kommen wir zu Xu Feiyu, der ehemaligen KI-Chefin von SAP, die jetzt gerade ein ziemlich viel beachtetes Startup aufbaut. Hallo Fei.
Hallo Sebastian.
Bevor wir jetzt über dein neues Unternehmen sprechen und was ihr vorhabt, die Innovationen, an denen ihr arbeitet, würde ich gerne über deinen Weg sprechen. Du bist ja im Osten Chinas aufgewachsen, warst eine der Besten in der Schule, in deinem Jahrgang, hast dann Computerlinguistik studiert, unter anderem an der Universität des Saarlands und dann jahrelang am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz geforscht. Was war eigentlich deine erste Begegnung mit künstlicher Intelligenz?
Ja, das war eine sehr praktische Motivation. Mhm. Ich habe sehr viel Glück, weil ich an der Saarland-Universität angefangen zu studieren. Mhm. Dann habe ich erfahren, dass es gibt ein Fach, heißt Computerlinguistik. Und ich bin sehr gut in Sprache und sehr gut in Mathematik. Und denke ich auch, Computerlinguistik ist eine Kombination von Informatik und Linguistik. Und dann habe ich mich für Computerlinguistik entschieden und dort wurde über die Sprache, über die Grammatik und über Logik, man muss auch Nebenfach Informatik machen. Mhm. Und das war, entspricht meiner Fähigkeit. Und später habe ich gesehen, was man mit Computerlinguistik, mit KI alles machen kann. Mhm. Text verstehen, Sprache verstehen. menschliche Intelligenz simulieren, sogar an vielen Stellen besser als Menschen sein. Deshalb, ich denke, dass es war einfach ein Fach zu finden, was meiner Fähigkeit entspricht. Mhm. Danach habe ich so viel Spaß gehabt.
Aufgewachsen in China, ich hatte es gerade gesagt. Wie kam dann überhaupt der Weg nach Deutschland an die Universität des Saarlands?
Ja, ich bin in China aufgewachsen und ich hatte auch viel Glück dadurch, dass ich einer der Besten in meinem Jahrgang war in China. Und wurde ich von zwei Professoren an der Uni, der Shanghai Tongji Universität, ausgewählt, bevor dem nationale Universität Prüfungsaufnahme. Mhm. Ich war einer der wenigen Abiturienten, die ohne diese Gaokao in die Uni gekommen war. Und damals an der Tongji Universität gab es eine Fach, heißt technische Übersetzung, mhm. die bereiten Ingenieure vor, die auch Deutsch mehrere Sprachen verstehen. Und damals VW hat ein Werk in Shanghai aufgemacht. Die wollten Leute haben, die mehrere Sprachen beherrschen und die Ingenieurfähigkeit haben. Ich hatte viel Glück, ich wurde ausgesucht. Daraus ist eine Verbindung zu Deutschsprache und zu Deutschland. Mhm. Es war ein sehr, sehr kleines, feines Fach und wir hatten sehr viele deutsche Professoren. Und von denen habe ich Deutschland kennengelernt über Kafka gelesen und wir haben auch Spiegel bekommen und ich wollte einfach mehr über Deutschland erfahren.
Und was war dann der Moment, jetzt spulen wir wieder vor, Computerlinguistik vielleicht im Studium oder später, was war so ein Moment, wo du gemerkt hast, künstliche Intelligenz, das ist vielleicht doch eine Technologie, die unsere Welt, wenigstens das Potenzial hat, unsere Welt zu verändern. Gab es da so einen Moment, so ein Aha-Erlebnis?
Ganz einfach, wenn man künstliche Intelligenz, wenn man die natürliche Sprache, ne, mhm. Computerlinguistik, da hat man sofort mit der Sprache zu tun. Sprache ist ja diese Schnittstelle zwischen menschlicher Intelligenz, Information und der Außenwelt. Mhm. Und mit Computerlinguistik hat man schon gesehen, dass zum Beispiel maschinelle Übersetzung. Durch maschinelle Übersetzung kann man die Verständigung zwischen Menschen, zwischen Ländern erweitern. Und durch künstliche Intelligenz kann man zum Beispiel, schon während meines Studiums habe ich auch am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz gearbeitet, am DFKI. Es gibt Abteilungen, die an Robot arbeiten, es gibt Abteilungen an Computer Vision arbeiten und man hat schon dieses Potenzial gesehen. Und die Industrieroboter, die können schon simulieren, wie man Maschinen baut und schweißen. Und zum Beispiel die Roboter, die auch Menschen simulieren, unterstützen auch und so weiter. Deshalb eigentlich durch mein Studium und durch meine Arbeit am DFKI hat man schon gesehen, dass KI einmal die menschliche Intelligenz simuliert, zweit und an vielen Stellen mächtiger als Mensch ist. Zum Beispiel, wenn wir heute viele benutzen die Apps, wenn man im Wald Spaziergang macht, die Apps kann uns sagen, welche Pflanzen und welche Blumen oder durch künstliche Intelligenz kann man für die Industrie Lieferkette vorhersagen. Und früher muss man eine Lieferkette, vielleicht braucht man Wochen, um die Risiken zu entdecken. Aber heute mit KI kann man in Minuten und Stunden, weil man kann sich vorstellen, in heutiger Welt, wenn man eine Vorhersage erst nach Wochen feststellt, vielleicht ist es schon die Daten, die man vorher hat, schon nicht mehr aktuell. Und das ist, was KI eigentlich ausmacht, dass wir schneller auf diese reale Welt reagieren können, dass wir mehr sehen können, als wir mit unseren Augen sehen können, dass wir mehr Sprache sprechen können, als wir überhaupt lernen können. Dass wir auch schnell erkennen können die Risiken oder dass wir auch Menschen, die vielleicht nicht sprechen können, die Probleme haben, nicht sehen können, ihre Chance haben zu sehen. Deshalb, ich denke, das ist riesig.
Das ist ja die Superpower-These, dass sozusagen künstliche Intelligenz uns Superkräfte verleihen kann. Auf der anderen Seite gibt es dann ja immer die Kritiker, die sagen, naja, mag schon sein, aber dadurch verlernen wir ja möglicherweise auch ganz viel, weil wir das ganze Wissen irgendwie immer verfügbar haben, eignen wir uns weniger Wissen an und überlassen der KI immer mehr. Ist diese Kritik berechtigt oder machst du da überhaupt keine Sorgen?
Ich denke, diese Kritik ist sehr berechtigt. Wenn man jetzt schon die Large Language Model anschaut, vorher, als die Large Language Model noch klein waren, sind schon mächtig, aber wir alle waren nicht so überrascht von der Intelligenz. Und die Intelligenz ist dadurch entstanden durch große Menge von Daten und die Abstraktion der Ebene. Und eigentlich, wenn man das abbildet auf Menschen, wenn Menschen, wir sagen, oh, wir haben jetzt KI, KI kann mehrere Sprachen, KI kann, wie, weiß schon fast alles und ich muss nur suchen, aber wir brauchen trotzdem eigene Fähigkeit, in unsere reale Welt bewegen zu können. Wenn KI einen Vorschlag macht, wir müssen beurteilen können. Für die Kinder, für uns alle, wir brauchen einen Grad von Intelligenz, um beurteilen zu können oder in Alltag bewegen uns zu können. Deshalb, wir sollen uns nicht zu bequem machen. Wir müssen auch genug erfahren, genug lernen, um unsere Intelligenzebene zu erreichen, damit wir mit KI umgehen können und damit wir auch KI benutzen können, beurteilen können.
Was heißt das so fürs Bildungssystem eigentlich? Also was müssen wir unseren Kindern beibringen, damit die in dieser Welt klarkommen später?
Sebastian, du und ich, wir sind ja durch normale Schule gegangen. Wir haben noch Papierbücher in der Hand gehabt. Wir haben noch ganz viele Buchstaben lernen müssen. Ich denke, das muss immer noch jedes Kind machen, weil das gehört zu Wissensaufbauen und Aufbauen von Logik und Fähigkeit. Andererseits, ich denke, dass das KI vielleicht hilft, Lernmaterial auf ein Kind anzupassen. Und auch geduldig zu sein. Oder zum Beispiel, wenn wir sagen, die Kinder gehen in die Schule für mehrere Stunden, vielleicht nach zu Hause, könnte KI schauen und durch die Übung sehen, dass was dem Kind fehlt, dass noch spielerischere, interaktivere Übungen oder dem Kind beizubringen. Ich denke, durch KI kann man viel zusätzlich zu normaler Schule noch auf ein einzelnes Kind anzupassen. Andererseits auch Kinder zu helfen, auch Menschen zu helfen. Zum Beispiel, ich spreche zwar Deutsch schon seit sehr, sehr langer Zeit, aber ich bin immer noch nicht perfekt. Manchmal, wenn ich wichtige E-Mails schreibe, frage ich immer noch meine Assistenten oder ob das grammatisch richtig ist. Und heute benutze ich oft ChatGPT und frage ChatGPT, ob die zwei Sätze, ob die noch bessere Formulierung haben. Ich denke, dass man kann KI benutzen, für an die Kinder adaptierte Lernen und Methode zu entwickeln und für uns alle.
Vielleicht ist es weniger das nur Wissen aneignen, was ja vielerorts noch sehr stark im Vordergrund steht, sondern eher das mit dem Wissen umgehen wird vielleicht in Zukunft noch wichtiger werden.
Ne? Absolut, mit Wissen umzugehen und die Fähigkeit, Wissen zu finden, Wissen zu validieren und noch mit Hilfe von KI noch bessere, kreativere Text oder Inhalt zu produzieren.
Lass uns mal über dein Unternehmen sprechen und wie es überhaupt dazu kam. Du warst bei Lenovo sehr angesehen, hattest einen tollen Job, da bist dann zu SAP gewechselt, warst dort KI-Chefin und dann bist du raus aus der Corporate-Welt und baust ein eigenes Unternehmen auf mit einigen sehr bekannten anderen Köpfen der KI-Szene. Warum eigentlich? Konntest du bei SAP zu wenig bewegen?
Die ganze Welt war ja letztes Jahr seit November von ChatGPT begeistert. Und ich habe erkannt, dass ein Large Language Model die Welt ändern würde. Und ich möchte gerne ein Teil von dieser spezielle tiefe Technologie dabei zu sein. Dadurch, dass die Mitgründer, die haben ja schon angefangen, eigentlich schon seit mehr als einem Jahr, Large European AI Model, die Initiative zu arbeiten. Und die haben eigentlich schon sehr gut vorbereitet.
Also im Grunde sowas wie ein europäisches ChatGPT.
Genau, ChatGPT oder europäisches GPT 3, GPT 4, damit man mit großen Sprachmodellen Anwendung bauen können. Ich finde, das ist eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, weil das trägt zu die Innovation der digitalen Infrastruktur.
Ja, und letztlich natürlich auch zu einer Unabhängigkeit Europas, weil wir müssen uns ja klar machen, aktuell die großen Sprachmodelle, über die wir diskutieren, kommen alle aus den USA und sie laufen auf einer Cloud-Infrastruktur, die auch amerikanischen Konzernen gehört.
Und außerdem, es geht nicht nur, dass ob man besitzen eines Sprachmodells. Es geht auch darum, dass man die technologische Kompetenz aufbaut in Europa. Wenn man diese Kompetenz aufbaut, man weiß, wie man skalierbare und Sprachmodelle oder Foundational Model, sogar nicht nur Sprachinformation, auch Videoinformation und Industriedaten, dann ist man fähig. Man ist fähig, auch draufbauende Anwendungen zu bauen für Chemieindustrie, für Autoindustrie. Für mich ist sehr, sehr wichtig, dass Europa diese Fähigkeit, diese Kompetenz haben.
Okay, also kommen wir zurück zu eurer Unternehmensgründung. Wie kam es dazu? Was war der Moment, wo klar war, okay, ich hänge hier meinen gut bezahlten Job bei einem tollen Technologieunternehmen an Nagel und gehe raus?
Liam hatte, ich glaube, im Januar diese Kick-Off, wo ich habe auch einer der Keynotes gehalten. Und dann hatte die Mitgründer, Mitgründerin, haben Ende letztes Jahr, Anfang dieses Jahr schon darüber gesprochen, ob man eine Startup-Firma in diese Richtung. Und ich habe ja im März in Meseberg mit Bundeskanzler Scholz und seinem Kabinett getroffen. Da habe ich echt die Dringlichkeit gesehen. Und ich denke, ich habe gesehen auch...
Weil die so wenig Ahnung hatten, oder?
Die Dringlichkeit, dass Deutschland, es muss was passieren. Ja. Und ich mit meiner Erfahrung als Forscherin, meiner Industrieerfahrung, sowohl bei Lenovo als auch bei SAP, ich denke, ich kann ein großes Stück beitragen.
Und jetzt Nionic, das ist das Startup. Was ist der Pitch? Was macht ihr? Warum hat die Welt auf euch gewartet?
Ich denke, wir möchten dazu beitragen. Wir möchten dazu beitragen. Wir wissen, dass für Europa sehr, sehr wichtig die Multilingualitäten. Weil für USA und für China, die sind erfolgreich sehr gut in Consumer Business, Endbenutzer Business. Sowohl China als auch USA ist eine monolinguale Gesellschaft. Aber Europa ist multilingual. Mhm. Deshalb möchten wir gerne Kompetenz aufzubauen, dass die Multilingualität eine gute Qualität ist, dass wir sowohl die Bürger als die Industrie in Multilingualität auch in alle Länder bedienen können. Zweitens auch nicht nur, dass die Sprachenmodelle sind jetzt sehr gut in der natürlichen Sprache, aber die Sprachenmodelle sprechen noch nicht die Industriesprache.
Das heißt, können die Daten aus Maschinen und Anlagen nicht richtig interpretieren. Okay. Genau. Und was sind dann so konkrete Anwendung, was ist euer Geschäftsmodell, was bietet ihr Kunden an?
Ja, momentan sehe ich, dass unser Businessmodell, unser Produktportfolio besteht aus drei Teilen, eigentlich drei Ebenen. Mhm. Unterste Ebene ist diese General Purpose Language Model, multilinguale Language Model. Dann werden wir wie Standard Model as Service, wie OpenAI, wie alle anderen Firmen anbieten, wie viele Wörter kostet, wie viel Geld. Und auf diese General Purpose Large Language Model oben sind wir dabei, vorbereiten solche Vertical Industrie Foundational Modelle zu bauen. Und die werden wir, ich denke, ich muss an der Stelle auch zugeben, wir arbeiten noch dran. Mhm.
Also, dass man das richtig versteht, das heißt dann zum Beispiel für die Chemie, ein eigenes Chat-GPT für die Chemieindustrie.
Genau, GPT-3, GPT-4 für Chemieindustrie, für Autoindustrie.
Weil die Daten, die dort ja gesammelt werden, wenn ich das richtig verstanden habe, die sind ja gar nicht frei verfügbar. Das heißt, Chat-GPT kann das gar nicht kennen. Wie kommt ihr dann an diese Daten?
Und wir sind dabei, ich muss ehrlich sagen, es gibt diese zweite Ebene, benutzen wir eigentlich, versuchen wir auch öffentliche, zugängliche Daten. Mhm. Es gibt ja sehr viele Handbücher über Maschinenbau, Handbücher über Chemie und Daten. Andererseits, wir sind dabei, auch Partnerschaft zu bauen mit Firmen, die in solche Industrie arbeiten, inklusive sogar Startup-Firmen, die schon KI-Methode benutzen oder Large Language Modelle benutzen für diese Industrie. Und auf der dritten Ebene ist es, dass wir versuchen, auch benutzerfreundliche Interface API zu bauen, dass die Industrie ihre Anwendung bauen können. Mhm. Das ist die drei Ebenen. Aber ich denke, es wird in einem Monat, zwei Monaten kann ich dir noch besser erklären. Aber so ist eigentlich unser erster Plan. Mhm.
Mit wie viel seid ihr finanziert?
Lenovo Capital ist unser Seed Investor. Wir sind jetzt mit 2 Digital Millionen gut finanziert. Mhm. Können wir schon damit anfangen, aber wir hoffen auf weitere Investoren. Um unsere Vorhaben erfolgreich zu erreichen, brauchen wir noch mehr Finanzierung.
Wir hatten ja eben schon kurz gesprochen über die Machtverteilung bei künstlicher Intelligenz, über die großen News und Innovationen aus den USA zurzeit. Du bist ja Forscherin, du kennst die weltweite KI-Szene seit vielen Jahrzehnten. Wenn wir mal vergleichen, was in China passiert, was in den USA passiert und was in Europa passiert, wer ist eigentlich vorn dran und wie sortiert sich Europa ein in diesem Wettstreit um künstliche Intelligenz?
In dieses Jahr, März, war USA noch sehr dominant. Ich glaube, es gibt auf der ganzen Welt im März dieses Jahr ungefähr 65 Large Language Models. Und USA hatte mehr als 70%. Und China, ich glaube 14-16%. Europa leider nur 4-6%. Aber das hat sich vom März bis zu Ende Juni sehr stark geändert. China hat innerhalb dieser 3 Monate 80 Language Model gebaut, unabhängig von Qualität. Aber es wurde ganz schnell. Und Europa, dadurch, dass wir Nionic gegründet haben, ich denke auch, dass auch andere, es entstehen auch andere neue Large Language Models. Ich denke, Europa ist auch dabei, mit zu gestarten, mitzuhalten. Aber von der Menge, von der Geschwindigkeit her, ich denke, Europa ist in der Hinsicht, ist, muss ich sagen, dass USA und China sind vorne. Mhm.
Es ist interessant, von China hat man ja am Anfang nicht so viel gehört über Sprachmodelle. Das lag ja auch ein Stück weit daran, dass das Regime versucht hat zu kontrollieren, wie die funktionieren. Warum jetzt auf einmal?
Ich denke, die Entstehung von Large Language Model werden nicht kontrolliert, sondern die Ergebnisse. Man hat ja gelesen, dass in China die Large Language Model müssen die sozialistischen Werte widerspiegeln. Ne? Ich denke, dass das Entstehen ist eine Geschichte und die Ergebnisse. Ich glaube, dass dann, deshalb, ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, weil in Large Language Model sind ja Text, sind Romane, sind Webseiten, was die Gesellschaft geschrieben habe, gedacht hat, zu Text realisiert haben. Und Large Language Model ist eine Spiegelung der gesellschaftlichen Werte von einer Region und einem Land.
Aber Nummer eins sind die USA, Nummer zwei China, Nummer drei Europa. Hat denn Europa eine gute Chance, die nächsten Jahre mitzuhalten? Ich sag das deshalb, weil ich immer wieder auch Investoren höre, die sagen, naja, Europa, da investieren wir gar nicht erst in KI-Startup, weil es so kompliziert ist, die kriegen dann diese ganze Regulierung und dann wird das alles nichts. Sind sehr teilweise sehr pessimistisch. Zu Recht oder zu Unrecht?
Wenn ich nicht so optimistisch mit Europa wäre, hätten wir Nionic nicht gegründet.
Aber war das eine Option, vielleicht nach China zu gehen?
Ich denke, für mich ist es wichtig, dass Europa diesmal die Chance nicht verpasst. Deshalb ist es wichtig, dass wir Nionic gegründet haben. Auch ich freue mich auch, dass neben Nionic noch andere Large Language Model Firmen in Europa gibt. Und die Stärke von Europa ist, Europa hat eine sehr klare Vorstellung, wie KI, unter welche Bedingungen KI zur Gesellschaft und beitragen kann.
China auch.
Andererseits auch die Anwendung von Large Language Model in Industrie, in 2B, ist noch eine offene Frage. Es gibt zwei Marktlücke. Einmal, Europa braucht Large Language Model. Zweitens, die Industrie braucht Large Language Model. Das dringend sehe ich die Chance, dass wir Nionic in Europa die Chance haben, weil wir auch vor Ort mit der Industrie enger zusammenarbeiten können.
Also es ist im Grunde wieder wie beim letzten Mal, als das Internet aufkam in den USA und ein Stück weit in China, wird erstmal die Kommunikation digitalisiert, die Unterhaltung vielleicht Teil des B2C-Geschäfts und die Industrie dann möglicherweise in Europa.
Absolut. Um Industrie zu bedienen, setzt vieles anders voraus. Die Qualität, Sicherheit, Enterprise Readiness und wie schafft man das, dass die KI-Anwendungen in jetzige Business-Prozess integriert werden und sind viele, viel komplexer als nur ein ChatGPT.
Wir werden auf jeden Fall beobachten, ob diese Wette ausgeht. Ich sage erstmal ganz herzlichen Dank für den Besuch und auf ganz bald.
Ja, vielen Dank.
Und damit kommen wir jetzt zu Katharina Borchardt, die seit vielen Jahren im Silicon Valley wohnt und früher einmal als Journalistin und später als Medienmanagerin in Deutschland gearbeitet hat und da unter anderem als Geschäftsführerin von Spiegel Online. Und damit sage ich, hallo Katharina, herzlich willkommen.
Hallo Sebastian.
Schön, dass du da bist. Wir wollen ja heute über künstliche Intelligenz sprechen. Ich würde aber, bevor wir einsteigen ins Thema, gerne mal eine persönliche Frage stellen. Du warst ja vor vielen Jahren mal Journalistin, bist dann Medienmanagerin geworden als Geschäftsführerin von Spiegel Online und hast dann entschieden, ins Silicon Valley zu gehen. Was war eigentlich der Grund dafür damals?
Ich glaube, das waren verschiedene Sachen. Ich wollte ein bisschen größer denken. Ich habe mich im Laufe meiner Karriere komplett in Technologie und die Möglichkeiten von Technologie und diese Schnittstelle von was macht Technologie mit unserer Gesellschaft, unserem Zusammenleben als Thema verliebt. Und dann habe ich erst als Journalistin und dann als Managerin angefangen, eben auch Technologie zu bauen für den Journalismus. Und irgendwann wollte ich noch mehr ausprobieren und ich sag's ungern, aber vor allen Dingen auch ein bisschen schneller arbeiten und dass kürzere Entscheidungszyklen, ein bisschen mehr Mut zum Risiko, und das unterstellt man ja eher dem Silicon Valley als deutschen Medien.
Und dann bist du zur Mozilla Corporation gegangen, konntest vieles davon tun, bist da einige Jahre gewesen und dann auch da raus und baust ein eigenes Unternehmen auf.
Genau, ich war 5 Jahre bei Mozilla als Innovationschefin, habe in der Zeit mich sehr intensiv schon mit KI beschäftigt. Wir haben Spracherkennungssysteme gebaut unter anderem, und 5 Jahre lässt dann immer alles so meine durchschnittliche Halbwertszeit, und dann muss ich wieder was Neues machen, und bin dann gegangen und habe inzwischen Unternehmen gegründet. Das scheint fast unvermeidlich, wenn man erstmal im Silicon Valley ist.
Das Unternehmen ist im Bereich Health AI.
Genau, wir bauen, wir können noch nicht drüber reden, wir sind noch in einer sehr, sehr frühen Phase, aber wir bauen was super Spannendes, was eben auch eine ganz, ganz starke AI-Komponente in der Technik hat.
Das war auch vorher besprochen, dass wir nicht im Detail darüber sprechen, aber vielleicht so eine Frage über das gesamte Feld künstliche Intelligenz und Gesundheitswesen. Da passiert ja eine ziemliche Revolution, und gerade in dem Feld habe ich das Gefühl, ist in den vergangenen Jahren unglaublich viel passiert, von dem so der normale Mensch eigentlich nicht viel mitbekommen hat, oder?
Ja, da wird auch enorm investiert endlich, da ist unglaublich viel passiert. Die Entwicklungszyklen sind natürlich immer sehr viel länger, als sie das bei so anderer Technologie sind, über die jetzt viel geredet wird, so anders als bei ChatGPT, weil natürlich alles, was im Gesundheitsbereich stattfindet, zu Recht auch sehr lange Test- und Zulassungszyklen hat. Und deswegen bekommt man da nicht so viel mit. Da passiert aber ganz extrem viel, und zwar würde ich sagen, über das gesamte Spektrum hinweg, von so den offensichtlichsten, einfachen Sachen, digitalisierte Gesundheitsakten, besseres Praxismanagement. Es funktioniert extrem, und es passiert extrem viel in der Diagnostik. Was unglaublich spannend ist, es gibt ja heute schon, um das, glaube ich, bekannteste Beispiel zu nennen, sehr viele Studien zum Thema, wie viel besser AI heute schon ist in der im Auslesen und Erkennen von Röntgenbildern zum Beispiel, in der Krebsdiagnostik, und wie auch da nicht AI Ärzte komplett ersetzt, aber das Ärzte extrem unterstützt in der Diagnostik. Und das, was im Moment extrem viel passiert, ist dass AI ganz stark zum Einsatz kommt in der Medikamentenentwicklung, weil man Wirkstoffe sehr viel schneller entwickeln und testen kann, KI-basiert. Ich muss mich entschuldigen, dass ich immer AI sage, da hat mein Hirn noch Probleme umzuschalten aus dem Englischen.
Sag mal, ich glaube, das verstehen wir mittlerweile hier auch alle. Sag mal, nenn mal ein Beispiel dafür, das dich besonders beeindruckt hat. Vielleicht ein Beispiel, wo so Forschung, künstliche Intelligenz und Gesundheit zusammenkommen?
Da gibt es unglaublich viel. Der Schwerpunkt dessen, was ich im Moment unglaublich interessant finde, ist eher so auf der Diagnostikseite. Ich weiß nicht, wann sowas tatsächlich zum Einsatz kommt, aber es gibt Unternehmen, die arbeiten zum Beispiel daran, anhand der Sprachaufzeichnung und Spracherkennung von Menschen ganz früh neurobiologische Erkrankungen wie Demenz oder sowas zu erkennen oder auch psychiatrische Erkrankungen zu erkennen. Einfach an der Art und Weise, wie Menschen ihr Telefon benutzen, und lange bevor dass der Hausarzt oder auch der eigene Partner mitkriegen würde.
Du lebst ja im Silicon Valley, und deswegen ist das einer der Gründe, warum ich dich auch eingeladen hatte heute, weil wir diskutieren ja über dieses Thema oft mit einem sehr europäischen Fokus, was glaube ich auch richtig ist, aber ich hätte gern doch nochmal deine Perspektive von dort. Und wenn ich jetzt auf Silicon Valley schaue, dann muss ich manchmal an so den ein oder anderen Artikel denken, der in den vergangenen Jahren so erschienen ist, nämlich darüber, dass eigentlich die besten Zeiten des Silicon Valley vorbei sind. Viele Unternehmen entscheiden sich wegzuziehen. Texas war auf einmal im Gespräch, über New York wurde viel diskutiert und eigentlich das nahende Ende des Silicon Valley beschrieben. Ist das jetzt so eine neue Renaissance oder war die Geschichte von Anfang an Blödsinn?
Das Silicon Valley ist schon immer durch enorme Wellen gegangen, und es gibt immer ganz viele Untergangspropheten, die sagen, ha, jetzt ist aber richtig vorbei. Es ist richtig, dass nicht zuletzt durch die Bewegung hin zu mehr Homeoffice-Work, müssen nicht alle Unternehmen Riesenpräsenzen im Silicon Valley haben. Das wird sich auch so schnell nicht ändern. Und es ist auch richtig, dass auch andere Innovationszentren in den USA und international entstanden sind, was ich toll finde. Mhm. Und es ist auch viel mehr Geld für Technologie-Innovation da. Aber das Silicon Valley ist so einfach weder abzuschaffen noch zu replizieren. Dazu kommt da einfach zu viel zusammen. Die Stanford-Universität, die extrem hohe Qualität der wissenschaftlichen Forschung und Lehre, die unglaubliche Anzahl an Ausgründungen, das viele Geld, was da ist. Es gibt einfach keinen anderen Ort in der Welt, wo sich so wahnsinnig viele talentierte Fachkräfte versammeln und gleichzeitig auch das Geld da ist, um all diese neuen Firmen zu finanzieren. Und was wir jetzt erleben, ist der nächste Hype-Cycle.
Das ist interessant. Neulich hat mir ein Investor sogar gesagt, dass was wir jetzt erleben, ist eine neue Ära im Silicon Valley.
Ja, das klingt immer gut. Also ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass das eine neue Ära ist. Es ist jetzt einfach der Hauptfokus von Investoren hat sich, ich finde, zum Glück gewandelt und ist jetzt so ein bisschen weg. Man sieht das ja immer, dann war es erst E-Commerce, all die Online-Shops und dann waren es Software-as-a-Service-Firmen, also so Salesforce und alles, was Automatisierung in Firmen unterstützt. Dann war es Social Media, dann war es Web 3 und Krypto und es kommt immer in Zyklen. Ich glaube allerdings, dass der KI-Zyklus und die Welle noch viel größer sein wird als das meiste, was wir vorher gesehen haben, weil einfach der Anwendungsbereich so unendlich viel breiter ist und weil es in ein paar Jahren, es gibt einfach keinen einzigen Bereich unseres Lebens, der nicht massiv von KI beeinflusst werden wird. Und das ist eben nicht dasselbe, das kann man nicht über Social Media sagen, das kann man nicht über Krypto sagen und auch nicht über Online-Shopping.
Hat man natürlich trotzdem damals auch immer schon gesagt, aber
ja, das liest sich auch gut, das klingt auch gut.
Woran merkt man das jetzt im Silicon Valley? Beschreib mal so, wie laufen Diskussionen ab? Du hast viel mit Unternehmerinnen und Unternehmern zu tun, mit was beschäftigen die sich so? Ich schätze, jeder versucht sein Unternehmen, auch wenn es noch so weit davon entfernt ist, irgendwie als KI-Startup zu verkaufen.
Alles ist KI. Da sind Leute, die haben vor 3 Monaten irgendwie sich keine Gedanken über KI gemacht. Die bauen eigentlich was ganz anderes und sind jetzt mühsam damit beschäftigt, ihr Unternehmen irgendwie narrativ auf KI umzustricken. Es ist unfassbar viel Geld da plötzlich wieder, weil es gab ja Mitte letzten Jahres nach Ausbruch des Ukraine-Krieges so eine unglaubliche Talfahrt der Bewertung und sehr viel Zögern, neue riskante Investments zu machen. Es gab sehr viel Entlassungen. Es gab so das, was der Amerikaner eine Downround nennt. Und wir sehen im Moment wieder wahnsinnig viel Geld im Markt. Alle legen neue KI-spezifische Fonds auf, investieren unglaublich viel Geld. Es gibt Unternehmen, die sind 2 Jahre alt und haben schon 1,5 Milliarden eingesammelt. Mhm. Es ist unvorstellbar und es ist KI von dem frühesten Aufstehen. Leute gehen wandern, unterhalten sich über KI. Es gibt kein Abendessen ohne KI. Es gibt KI-Meetups. Und zu diesem Thema ist Silicon Valley auch wieder so the place to be. Und das heißt, ganz viele, vor allen Dingen junge Leute, die vorher vielleicht nach Miami gezogen sind, um Krypto zu machen, oder nach Austin, wo auch das Leben sehr viel günstiger ist, ziehen jetzt alle wieder zurück, weil die Anziehungskraft wieder da ist und weil es eben manchmal doch einen Unterschied macht. Aber es ist schon nochmal was anderes, wenn man direkt vor Ort ist und man ständig über alles redet und man ständig neue Ideen kriegt und abends zum Essen geht oder in eine Kneipe und gar nichts anderes mehr hört und eben auch spannende Talente kennenlernen, mit denen man dann was gründet oder die man anstellen kann. Ich glaube wirklich, wenn ganz viel bei solchen Sachen ist ja auch immer Zufall, und wenn ich nicht meine Mitgründer vor Ort kennengelernt hatte bei einem Abend beim Grillen im Garten, wäre ich nicht zu diesem Unternehmen gekommen. Und das ist eben so einer dieser Vorteile des Silicon Valleys. Alle sitzen auf einem Haufen und sehen sich ständig und reden ganz viel und verkuppeln sich dann mit irgendjemand anders. Und das ist so nicht so einfach reproduzierbar irgendwo anders.
Aber du beschreibst den ganz großen Hype. Und wir wissen aus den vergangenen Jahren, dass dann immer der ganz große Absturz irgendwann kommt, wo dann der ganze Unsinn rauskorrigiert wird auf dem Markt. Ist das jetzt irgendwann
fällig? Das wird auch hier kommen. Natürlich sind da Unternehmen, wo man sich dann immer erst hinterher fragen wird, wie konnte irgendjemand in das investieren oder wer hat je gedacht, dass XYZ eine gute Idee
war. Ich denke da so an den einen oder anderen Lieferdienst in Deutschland.
Ja, und dann gibt es immer einen Lieferdienst, der ist erfolgreich und dann gibt es 15 und das ist genau das Gleiche, nur noch sehr viel teurer, ja. Sieht man gerade bei KI. Aber selbst wenn es irgendwann, und das ist eben Teil dieses Zyklus, eine völlig normale Korrektur geben wird, es wird ganz viel spannende Technologie geschaffen, es entstehen gigantisch spannende Unternehmen und es gibt auch eine gigantische Wertschöpfung da und das geht auch nicht wieder weg.
Wenn du von dort aus Richtung Europa schaust, mit welchen Gefühlen, was siehst du so in Europa?
Das ist sehr unterschiedlich. Ich finde das ganz toll, was in Europa in den letzten 15, 20 Jahren für eine unglaubliche Start-up-Szene entstanden ist. Ich freue mich, dass es hier viel mehr Investoren gibt, dass hier auch endlich mehr Geld mit mehr Mut investiert wird. Ich sehe aber auch, dass ganz viel von den Investments in Europa immer noch aus den USA kommen. Mhm. Also, dass da europäische Investoren noch nicht mitziehen können. Ich freue mich, dass toll ausgebildete und kreative Leute in Europa gründen und nicht wie ich weggehen. Das finde ich enorm wichtig. Ich sehe aber auch, dass die Bewertungen immer noch sehr viel niedriger sind und manche Sachen, es geht ja nicht, sollte nicht vorrangig darum gehen, irgendwie über Nacht reich zu werden, sondern das nötige Geld einzusammeln. Das ist gerade im Bereich Gesundheits-KI, Medizintechnik eben der Fall. Die Entwicklung ist unglaublich teuer, weil man diese langen Zulassungsphasen hat und das lässt sich eben nicht mit kleinen Investments bewältigen. Und ich sehe auch oft, dass noch so ein bisschen das Tempo fehlt und da ist das Silicon Valley einfach unschlagbar. Da wird einfach gebaut.
Ich komme gerade aus einem Gespräch mit einem Unternehmer, der selbst ein KI-orientiertes Startup in Europa aufbaut, der wiederum mit Investoren zu tun hatte, die ihn zwar finanziert haben, aber es war verhältnismäßig schwierig, weil die meisten amerikanischen Investoren gesagt haben, wenn du irgendwas mit KI zu tun hast in Europa, dann finanzieren wir dich wahrscheinlich eher nicht, weil du wahrscheinlich verhältnismäßig stark reguliert wirst.
Es gibt ja diesen alten Witz, wonach der größte Technologieexport Europas nicht die Technologie, sondern die Technologieregulierung ist.
Verdient man nur nicht sonderlich viel mit.
Ja, aber man hat wahnsinnig viel Einfluss damit. Es ist ja nicht so, als hätte Europa darüber keinen Einfluss. Es wäre mir aber trotzdem lieber, würde sehr viel mehr Technologie gebaut und sehr viel mehr Unternehmen gegründet. Mhm. Aber die Diskussion, die haben wir tatsächlich in die USA exportiert. Bin wahrscheinlich die Einzige im Silicon Valley, die offen sagt, nee, ich finde Regulierung enorm wichtig, bei KI noch mehr als je zuvor. Ich finde, manchmal tendieren wir dazu, in Europa ein bisschen zu viel zu regulieren und ein bisschen zu ängstlich an Sachen reinzukommen. Ich finde aber, dass in dem AI Act der EU mit diesem Ansatz, verschiedene Klassifizierungsstufen zu haben, sich zu überlegen, was ist denn der Einfluss der Technologie auf Menschen, muss das mehr oder weniger reguliert werden, den finde ich total gut. Da ist noch nicht alles ausgebügelt, da funktioniert noch nicht alles. Ich finde das prinzipiell aber nicht schlecht. Mhm. Und die andere Seite des Trends, die man ja deutlich in den USA sieht, ist, dass die sowohl die Investoren als auch die Startups nicht nur unglaublich viel Geld in die Anwerbung top ausgebildeter Mitarbeiter im Technologiesegment investieren, sondern parallel gigantische Lobbyorganisationen aufbauen. Andreessen Horowitz, einer der größten Investoren in der Gegend, hat ein riesiges Team in DC, das nichts anderes macht als Lobbyarbeit für die Startups und für die eigene Investmentstrategie. Also um die Regulierung kommt man nicht hinweg und das ist einfach so.
Ja.
Ich glaube aber nicht, dass die Regulierung in Europa den Aufbau extrem lukrativer, spannender Unternehmen verhindert. Ich glaube, da sind es ganz andere Probleme mit Bürokratie und auch rechtliche Probleme, die wir in Deutschland erst aus dem Weg schaffen müssen, bevor wir uns darüber Sorgen machen.
Weil Fakt ist ja, wir haben praktisch kein Unternehmen, das es nach aktuellem Stand jedenfalls technisch oder finanziell mit einem der großen, insbesondere OpenAI natürlich in den USA aufnehmen könnte.
Ja, aber das ist, also die Schuld auf die Politik alleine zu schieben, halte ich für sehr, sehr kurz gegriffen.
Klar. Du warst, hatten wir anfangs besprochen, viele Jahre selbst im Mediengeschäft unterwegs und deswegen würde ich gerne das Thema mit dir noch kurz streifen. auch im Journalismus, in Medienhäusern gibt es eine große Diskussion über künstliche Intelligenz, wie sich die Produkte verändern, wie sich die Geschäftsmodelle wandeln. Wie unterscheidet sich hier die Diskussion zwischen Europa, insbesondere Deutschland und den USA?
Ich habe das Gefühl, das wird gerade, es steht gar nicht so im Fokus, auch nicht bei Gründern. Ich habe noch nicht wahnsinnig viel zu dem Thema an Startups und neuen Unternehmen gesehen. Ich glaube, wie immer gibt es da sehr viele Bedenkenträger, die sagen, oh, alles ganz schlimm, das wird jetzt entweder ganz viel Arbeitsplätze kosten oder den Journalismus ganz schrecklich machen, weil alles nur noch mit ChatGPT recherchiert wird. Dazu habe ich aber mehr Vertrauen in Journalismus und das sage ich nicht nur, weil ich heute bei euch zu Gast bin. Und ich glaube, auch da wird im Moment noch ganz vieles heißer gekocht, als es dann gegessen wird, weil ChatGPT keinen Journalisten ersetzen wird. Mhm. Was ich total spannend finde, ist, dass es ganz viele, das ist halt nur nicht so sexy, dass es ganz viel Technologie gibt, die ganz viel der lästigen Arbeit abnimmt und automatisiert in der Produktion, im Videoschnitt, aber auch im ganz viel Optimierung im Marketing, in der Redaktionsorganisation. Und ich glaube, dass das wahnsinnig viel Energie freisetzen wird, wo man dann entweder natürlich Einsparungen machen kann, aber man kann auch schlau sein und das in besseren Journalismus investieren. Und ich glaube, dass von dieser Revolution Marken und Häuser profitieren werden, die mutig sind und die Sachen ausprobieren, die sich aber die eine gute, eindeutige Positionierung im Markt haben, die für was stehen. Man weiß zum Beispiel, warum man zum Handelsblatt kommt. Und ich glaube, dass das ganz viel Ressourcen schaffen wird und ganz viel Energie freisetzen wird, sich noch mehr darauf zu konzentrieren, was nur ihr könnt, was auch nur eure Redakteure und eure Redaktion kann und was auch noch lange keine KI können wird. Und wo ihr extrem geschickt ganz viel Technologie im Backend zur Unterstützung einsetzen können. Und darauf bin ich gespannt, darauf freue ich mich. Müssen wir KI oder nicht? Natürlich müssen wir KI.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ServiceNow unterstützt Ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform. Alle reden über KI, aber die KI ist nur so leistungsfähig wie die Plattform, auf der sie aufbaut. Lassen Sie die KI arbeiten für alle. Beseitigen Sie Reibung und Frustration Ihrer Mitarbeiter und nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Entwickler. Mit intelligenten Tools für Ihren Service, um Kunden zu begeistern. All das auf einer einzigen Plattform. Deshalb funktioniert die Welt mit ServiceNow. Mehr auf servicenow.de/AI4People.
Was sind denn so die Fehler? Vielleicht ist das noch ein wichtiger Gedanke zum Schluss. Was sind denn die Fehler gewesen, die Medienhäuser in der ersten Welle der Digitalisierung gemacht haben, die man jetzt auf jeden Fall vermeiden sollte?
Ich glaube, das ist immer so ein Schwarz-Weiß-Denken. Es gibt dann diese Seite, sagt, alles schrecklich, das wird sich nicht halten, das geht wieder weg. Und die andere Seite ist dann, es wird alles verändern, es wird ganz toll und es kommt eine gloriose neue Zukunft. Normalerweise trifft beides so nicht richtig zu und man verhakt sich dann aber in diesen Extremgegensätzen, statt zu gucken, wo führt das denn hin und was können wir denn wirklich Spannendes daraus machen? Mhm. Und es muss nicht immer alles der große Wurf sein. Deswegen plädiere ich ja so sehr dafür, schnell Sachen auszuprobieren und natürlich Artikel nur von ChatGPT schreiben zu lassen, das haben andere in den USA ausprobiert und das ist katastrophal schlecht gelaufen. Völlig klar, dass das nicht geht. Aber wo kann mir denn diese Technik helfen? Und da, man muss nicht immer die große Revolution ausrufen, sondern bitte den großen Spaß am Ausprobieren und am Lernen und vor allen Dingen bitte möglichst schnell Dinge ausprobieren. Mhm. Und es gibt einfach keinen Stillstand mehr. Es wird sich alles ständig weiterentwickeln. Und wer glaubt, er hat jetzt festgestellt, wie das eigene Geschäft und das Geschäftsmodell funktioniert und kann das jetzt die nächsten 20 Jahre machen. Das hat schon die letzten 20 Jahre nicht funktioniert. Und da werden auch die Zyklen immer schneller.
Und du hast ja auch den Beginn der letzten Transformation beim Spiegel damals sehr eng mit begleitet. Was hast du gelernt über Transformationsprozesse, was man unbedingt bedenken muss, vielleicht auch für diese jetzige Phase des Wandels?
Dass man versuchen muss, das klingt immer so banal. Es gibt keine Abkürzungen, es gibt keine Pille, die alle nehmen und dann funktioniert das ganz toll. Man muss versuchen, alle mitzunehmen. Man kann aber nie alle mitnehmen. Und man muss es schaffen, irgendwie zwei Geschwindigkeiten einzuziehen, wo man sich auf der einen Geschwindigkeitsebene die Zeit nimmt, Leuten wirklich zuzuhören und die Ängste von Leuten zu verstehen und die Sorgen, die natürlich da sind. Wo man aber auch eine Ebene der Geschwindigkeit hat, wo andere Leute ganz schnell ganz viel ausprobieren und lernen können und man sich nicht nur in internen Arbeitskreisen und Sorgen und Bedenken vergräbt. Ich glaube, das war eben, da ist ganz viel auch dran gescheitert, dass man, also damit meine ich jetzt gar nicht speziell den Spiegel, das habe ich in verschiedenen Medienhäusern erlebt, dass man zu allem erstmal bitte 9 Monate diskutiert und dann macht man immer ein Papier und du kennst das, 3 Jahre später ist das Thema immer noch nicht vom Tisch und man ist immer noch nicht viel weiter. Und ich glaube, da sind aber Medienhäuser heute auch viel besser geworden. Und es ist nicht nur eine jüngere Generation Journalisten, die viel technikaffiner ist und damit viel mehr Spaß rangeht, sondern es gibt auch ganz viel ältere Journalisten, die sagen, das ist ja super spannend, das verändert meinen Beruf, da will ich vorne mit dabei sein.
Hast du es manchmal bereut, dass du aus der Medienwelt ausgestiegen bist?
Oh, ganz oft. Ganz oft. Ich bin immer noch, ich lese mehr, ich verwende mehr Zeit auf Nachrichten lesen, Podcasts hören. Mein Tag beginnt und endet damit. Es sind gerade aus so redaktioneller Sicht spannendere Zeiten, als ich gedacht hätte, dass sie nochmal kommen. Ich habe ganz oft Heimweh. Und wenn ich mich dann mal wieder so an manche Sachen erinnere, denke ich so, oh nee, das möchte ich auch nicht nochmal machen. Also es ist sehr zwiespältig. Ich habe immer noch so ein sehr viel Liebe zum Journalismus. Ich kann mir mein Leben ganz ohne Journalismus nicht vorstellen. Aber also es ist auch schön, ein Startup zu haben, weil ja, das Risiko ist unglaublich hoch und wir können gigantisch damit scheitern, das größte Risiko meiner Karriere. Aber es ist auch total schön, Sachen ganz schnell voranzubringen und an einer großen neuen Vision zu bauen und manche Probleme auch nicht zu haben.
Katharina, ganz herzlichen Dank.
Super gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Und jetzt als letzter Gast des heutigen Tages ist der Kommunikationswissenschaftler Felix Simon zu mir ins Studio gekommen. Er fragt sich, welche Auswirkungen künstliche Intelligenz auf Redaktionen und auf Medienunternehmen haben werden. Und er hat dafür eine ganze Menge Journalistinnen, Journalisten und Medienmanager weltweit befragt. Wir sprechen darüber, was konkret passieren wird in den Redaktionen, was das für die Geschäftsmodelle bedeutet und was er bei seinen Forschungen ansonsten alles noch so entdeckt hat. Hallo Felix.
Hallo.
Du hast in den vergangenen Jahren mit über 150 Journalistinnen und Journalisten unter anderem zum Thema KI gesprochen. Was war die Idee dahinter?
Also eigentlich springt das Ganze aus meinem Promotionsprojekt am Oxford Internet Institute raus. Meine Promotion geht grob darüber, was Medienhäuser mit KI machen, wie sie KI einsetzen, welche Effekte das Ganze hat. Und da es dazu nicht wirklich Daten gab und gibt, war sozusagen mein Ziel, das Ganze besser zu recherchieren und der einfachste Weg dafür ist eigentlich mit Leuten zu sprechen, die das Ganze machen in Medienhäusern in verschiedenen Ländern.
Absolut. Die einen sagen ja, wenn man jetzt mal nicht auf die Zahlen guckt, sondern auf das, was allgemein und hin so behauptet wird, die einen sagen, die Medien würden völlig unvorbereitet in die KI-Revolution stolpern und die anderen sagen, Medien würden diese ganze Entwicklung völlig überschätzen. Wo stehst du nach deiner Forschung?
Ich gebe mal die klassische sozialwissenschaftliche Antwort darauf.
Es kommt drauf an, genau.
es ist tatsächlich so, dass man wirklich drauf schauen muss, um welches Medium es sich handelt. Es gibt tatsächlich einige, und gerade in den USA, die schon sehr lange dabei sind. Manche sagen so ungefähr seit 2014, Associated Press, Reuters, Bloomberg, auch die New York Times, die haben sehr früh angefangen mit Formen
von... Was haben die so gemacht?
Generell, was man automatisierten Journalismus nennt. Und das waren so Frühformen von KI, also Natural Language Processing, Natural Language Generation, vieles sehr Template-basiert, also auf gut Deutsch, dass man Vorlagen hatte, die auf strukturierten Daten basieren, die man dann regelmäßig sozusagen füllt und updatet. Bekanntes Beispiel ist zum Beispiel Börsenberichte, die Texte sehen eigentlich immer gleich aus für gewisse Themen und dann füllt man das sozusagen täglich mit Daten. Das macht halt am Ende der Computer, nicht mehr der Mensch. Und bei der Associated Press ist es zum Beispiel so, die schaffen mittlerweile, glaube ich, rund 30.000 bis 40.000 Stories am Tag. Die sind komplett automatisiert, da guckt kein Mensch jemals wieder drauf. Und das waren sozusagen so die frühen Keimzellen. Und daraus hat sich dann nach und nach andere Formen von KI-Nutzung entwickelt. Mittlerweile findet man es eben überall, also in der Redaktion, im Verlagswesen, das ist sozusagen in der kompletten Kette der Nachrichtenproduktion vom Finden von Informationen bis hin zur Vermarktung mit drin.
Nun ist AP eine Nachrichtenagentur und richtet sich nicht unbedingt an den Endnutzer, an die Endnutzerin. Wie weiß man das? Hat die Forschung das untersucht? Wie reagieren eigentlich die Menschen auf automatisch generierte Texte? Wird das akzeptiert? Gibt es da Vorbehalte?
Das ist eine super Frage. Ich arbeite tatsächlich aktuell mit einem Kollegen an dem Thema und wir wollen das sozusagen experimentell erforschen. Der Witz ist, wenn sie es wissen, tendenziell etwas negativer. Also wenn ich dir jetzt zum Beispiel sage, naja gut, hier ist ein Text, der wurde von einer KI geschrieben, können wir aus den frühen Experimenten, die wir dazu haben, sagen, dass Leute das tendenziell nicht ganz so toll finden. Es ist nicht so, dass sie es komplett ablehnen, aber es ist doch ein bisschen mehr Skepsis da. Wenn man es den Leuten nicht erzählt, es ist meistens so, dass wenn der Text gut gemacht ist und keine Fehler aufweist, da ist eigentlich kein Unterschied in der Einschätzung da. Also da nehmen das Leute relativ gut an. Das Problem ist natürlich dann, als Medienhaus ist man eigentlich schon eher dazu verpflichtet, klar zu machen, wie sowas entstanden ist. Und gerade wenn ein Text oder ein anderer Inhalt zum sehr großen Teil eben nicht vom Menschen kommt, sondern von der Maschine, da ist natürlich so eine ethische Frage da, müssen wir das Ganze kennzeichnen? Aber wenn man es eben kennzeichnet, besteht natürlich das Risiko, dass Leute diesen Text nicht zwingend ablehnen, aber vielleicht nicht so überzeugend finden wie was du jetzt sozusagen geschrieben hast.
Habt ihr euch mit der Qualität beschäftigt? Weil viele Journalistinnen und Journalisten schauen sich ihre Texte an, lassen ChatGPT einen ähnlichen Text schreiben, sagen, ja, das ist ja meilenweit von dem entfernt, was ich produziert habe. Wie groß ist der Unterschied noch und was schätzt du, wie schnell diese Lücke kleiner wird?
Ich glaube, es kommt schwer darauf an, wie du Qualität definierst. Also wenn es zum Beispiel um sprachlichen Stil geht, dann ist es durchaus so, dass ChatGPT oder ähnliche Large Language Models sehr gut darin sind, gewisse Stile zu imitieren, zum Beispiel einen reinen Bericht zu schreiben, auf eine sehr klare, straightforward Art und Weise. Das können die sehr gut. Sobald es um ein bisschen stilistisch ausgefallenere Dinge geht, da merkt man dann schon, dass es oft sehr homogen und wiederholt sich viel.
Also Börsenbericht im Stil von Thomas Mann.
Genau. Also das wäre potenziell möglich, aber man merkt dann doch, dass es irgendwie nach einer Zeit nicht ganz so viel Witz, nicht ganz so viel Charme hat, wie wenn jetzt du das zum Beispiel verfassen würdest oder ich das schreiben würde oder jemand anderes. Das merkt man. Man kann natürlich Qualität auch anders definieren. So zum Beispiel Qualität bei Berichterstattung. Wirklich sozusagen bis zur letzten Meile gehen, um eine Information herauszufinden, irgendwas aus jemandem herauszuarbeiten, was ja Journalisten und Journalistinnen durchaus auch tun. Mhm. Und das ist natürlich was Technologie nicht kann. Also du wirst keine KI finden, die jetzt sich in vielen, vielen Gesprächen langsam das Vertrauen von jemandem erarbeitet und dann im entscheidenden Moment die Information bekommt, die vielleicht einen riesen Knüller produziert.
Darauf würde ich gerne gleich zu sprechen kommen, was eigentlich den Wert journalistischer Arbeit ausmacht in einer Zeit, in der vielleicht ein größerer Teil von Texten automatisch generiert wird. Aber vielleicht kommen wir erstmal zu dir persönlich, denn ich habe mich gefragt, wie bist du eigentlich zu dem Thema gekommen? Weil, wenn ich richtig informiert bin, wolltest du eigentlich Regisseur werden, oder?
Genau, also bei mir war es eine sehr, sehr lange und colorful Journey, wie man so schön sagen würde. Ich wollte tatsächlich ursprünglich mal Filmregisseur werden und Filmschule war nicht drin, groß von zu Hause wegziehen war auch nicht drin und in Frankfurt gab es damals den schönen Studiengang Theaterfilm und Medienwissenschaften und ich habe gedacht, ach toll, wenn ich da hingehe, dann kann ich ja sozusagen seitlich ins Regiebusiness irgendwie einsteigen. Es war natürlich eine absolute Luftnummer, weil das Ganze sehr theoretisch war und war im Nachhinein aber für mich trotzdem toll, weil ich gemerkt habe, es ist zum einen ein super spannendes Fach und Medienwissenschaft, was da schon drin steckt, hat mich dann so gereizt. Und darüber bin ich danach noch erst zum Journalismus
gekommen. Und was waren das für Fragen, für medienwissenschaftliche Fragen?
Es war so ganz allgemein sozusagen, wie rezipieren Menschen Medien, wie funktionieren Mediensysteme, welche Rolle spielen wir alle sozusagen in dem Ganzen. Und da hat sich dann für mich irgendwie erst herausgestellt, dass ich dann auf einmal Journalist werden wollte. Das habe ich dann auch für einige Zeit gemacht. Und irgendwann habe ich festgestellt, naja, ich bin vielleicht ein besserer Forscher als Journalist. Also mit dem extremen Zeitdruck, der in Redaktionen heute noch herrscht und vielleicht heute noch viel mehr als früher, komme ich nicht so ganz klar. Und tatsächlich macht es mir sehr viel Spaß, über die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, über Leute wie dich, von außen sozusagen nachzudenken und zu erforschen, was die machen, wie deren Arbeit sich verändert und wie die Rolle von Medien sich verändert. Mhm. Und das war eigentlich sozusagen der Einstieg meiner wissenschaftlichen Karriere.
Und heute, das muss man ja mal aufzählen, mal schauen, ob ich das unfallfrei hinkriege. Du arbeitest an deinem Doktor am Oxford Internet Institute in England. an der Oxford University, bist Knight News Innovation Fellow an der Columbia University und Mitglied des Center for Information Technology and Public Life an der University of North Carolina in den USA. Außerdem arbeitest du als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Reuters Institute for the Study of Journalism. Da fragt man sich, wo ist eigentlich dein fester Wohnsitz?
Ich wohne tatsächlich in Oxford. Das ist das Schöne tatsächlich in der heutigen digitalen Zeit, dass ich an all diesen Orten sozusagen mitwirken kann, ohne dass ich Oxford großartig verlassen muss.
Also ja.
Da gibt es halt viele Zoom-Calls und manchmal ist es anstrengend, gerade durch die Zeitverschiebung mit den Leuten in den USA. Aber es ist eine große Bereicherung und ich bin sehr dankbar dafür, dass es Teams und Zoom und Google Meet gibt, weil das macht mir meine Arbeit weitaus leichter.
Und du denkst nach über Journalisten, über Medien. Vielleicht knüpfen wir genau an dem Gedanken an, den du gerade begonnen hattest. Was ist es denn eigentlich, was Journalismus ausmachen wird in einer Zeit, in der so viele Texte vielleicht von Maschinen geschrieben werden, vielleicht schon in 5, 6 Jahren? Was ist dann, was die Arbeit ausfüllt eines typischen Redakteurs, oder wird es viel, viel weniger geben?
Also das sind schon super viele Fragen in einer drin. Ich versuche es trotzdem mal mit einer Antwort. Ich glaube ganz allgemein, das menschliche Element, also das, was eine Maschine nicht kann und nie können wird, das wird zählen. Und wir können das an einem ganz einfachen Beispiel durchexerzieren. Es ist zum Beispiel so, dass wir natürlich mit großen Sprachmodellen ja Texte en masse produzieren können. Und wenn wir die mit eigenen Daten füttern und dementsprechend anpassen, kann man das durchaus auch im Hausstil machen oder mit den eigenen Themen. Aber am Ende des Tages bekommt man dann nur Dinge, die sozusagen irgendwo in diesen Datensätzen schon drin sind oder auf Daten basieren, die man irgendwie reinfüttern kann. Was man eben nicht bekommt, ist zum Beispiel investigative Recherche in vielen Fällen. Was man nicht bekommt, sind Dinge, die in diesen Grunddaten nicht mit drinstecken. Das ist sehr viel. Also Daten bilden nur zu einem gewissen Grade die Welt ab. Und diese Dinge zu finden, einzuordnen und dann zu berichten, das ist am Ende die Aufgabe von Journalismus. Das war schon immer die Aufgabe von Journalismus und das wird in Zukunft nicht weniger wichtig werden, sondern vielleicht eher sogar noch wichtiger, eben weil es etwas ist, was Maschinen nicht machen können.
Ich hätte das wahrscheinlich ungefähr so ähnlich vermutet, weil Maschinen, also die Maschinen, die wir jetzt kennen, sind nicht in der Lage, Neues in die Welt zu schaffen, weil sie ja trainiert wurden auf Daten, die Dinge beschreiben, die schon existieren. Ich glaube, da ist ein Haken dran. Aber du hast dann gesagt, auch die Welt zu erklären, Zusammenhänge herzustellen und so weiter. Und da frage ich mich immer, ist das eigentlich wirklich so oder können das nicht möglicherweise Maschinen auch bald schneller, weil sie mehr Datenpunkte in ihre Analyse mit einbeziehen können und dann eben doch verhältnismäßig schnell sind mit Berichten über Dinge, die halt passiert sind. Klammern wir mal die exklusiven investigativen Geschichten aus.
Mhm. Ich glaube, du bist ja schon der Sache auf der Spur. Es ist durchaus so und ist gerade der Reiz in Anwendung von Machine Learning zum Beispiel, was ja auch KI ist, dass man eben Zusammenhänge in Datensätzen herausfiltern kann, die wir als Menschen nicht finden könnten.
Genau.
Das ist absolut richtig. Gleichzeitig ist es aber so, dass diese Systeme nicht verstehen. Also es sind Computersysteme, die nicht denken können, wie wir das als Menschen tun. Und man hat das jetzt in den letzten Wochen, Monaten immer wieder gesehen, dass ChatGPT, BART, diese ganzen großen Sprachmodelle, die Form von KI, über die wir alle gerade aktuell reden, relativ witzige Blüten zum Teil treiben, wenn man dann versucht, irgendwie Dinge in einem gewissen Kontext erklärt zu bekommen, dann merkt man einfach, das versteht nicht. Das ist effektiv eine sehr aufwendige und sehr komplexe Form von Autocomplete, aber es versteht eigentlich nicht, was es vor sich hat und was es darauf aufbauend produziert.
Ich glaube, das ist eine ganz gute Basis, jetzt uns mal der Frage zu nähern, wie wird denn dann eigentlich sich die Arbeit in Redaktionen verändern in den nächsten Jahren?
Ich glaube, was sich ganz stark verändern wird, und es hat sogar sich schon verändert, ist, dass gewisse Arbeitsprozesse einfach durch Technologie sozusagen teilautomatisiert oder vollautomatisiert werden. Ein gutes Beispiel ist immer Transkription. Mhm. Das ist was jeder hasst. Das dauert extrem lang. Wenn man eine einstündige Aufnahme hat und die komplett abtippen will von einem Interview, da braucht man im Schnitt 4 Stunden, selbst wenn man schnell ist. Und das ist natürlich heutzutage total einfach. Das schickt man in eine KI rein und am Ende des Tages kommt mehr oder weniger perfekter Text bei raus. Den muss man vielleicht noch ein bisschen polieren, das war's dann. Das macht natürlich Rechercheprozesse viel einfacher. Es macht die Umwandlung von Tonformaten in Textformate viel einfacher, was auch für Nutzerinnen und Nutzer total toll ist, wenn man zum Beispiel hörgeschädigt ist. Und das sind so diese kleinen Sachen, diese kleinen Arbeitsprozesse, die überall in journalistischer Arbeit tagtäglich stattfinden. Das wird sich sozusagen Schritt für Schritt verändern. Wofür ich zum Beispiel sehr viel nutze, ist,
dass. Und dann im nächsten Schritt kann die KI auch eine Zusammenfassung davon schreiben.
Genau. Und das geht ja auch schon. Also ich nutze tatsächlich selbst für Teile meiner eigenen Arbeit Dinge wie ChatGPT, um mir zum Beispiel einen Text, den ich gelesen habe, nochmal in Bullet Points rausgeben zu lassen. Um zu sagen, gut, was sind die Kerninhalte? Ich weiß natürlich, dass ich das nochmal prüfen muss. Aber das ist schon relativ wirkmächtig. Oder auch bei meinen eigenen Texten, die ich verfasse, durchaus auch journalistische Texte, die ich zum Teil mache, da hilft mir das schon, weil wenn ich natürlich einen längeren akademischen Text habe und den irgendwie für ein allgemeineres Publikum runterbrechen muss, ich kann das, ich habe das gelernt, aber es braucht natürlich länger und mit sowas wie ChatGPT kann ich dann zumindest...
Das heißt, du kopierst einen Aufsatz rein und sagst, mach bitte eine Version für die NZZ daraus.
So leicht ist es leider nicht, aber tatsächlich geht es in die Richtung. Also ich sage mir dann zum Beispiel, naja, such die wesentlichen Punkte raus oder nimm diesen Paragraph, den ich vorgeschrieben habe, formulier den einfacher, formulier ihn verständlicher für einen allgemeinen Leser, allgemeine Leserin. Und das sind so die kleinen Sachen, die diese Technologien schon können. Und das wird sich auch zunehmend sozusagen durchsetzen.
Kann ich ja mit meinen Texten auch mal probieren. Einfach mach's ein bisschen komplizierter, dann kann ich es auch als Paper einreichen.
Funktioniert in beide Richtungen tatsächlich.
Wir haben jetzt sehr über die redaktionelle Seite der Kette gesprochen. Die ist aber gar nicht unbedingt die wichtigste. Viel wichtiger ist eigentlich die Seite unserer Leserinnen und Leser, die sich ja auch dramatisch verändern wird, weil sich das Verhalten, das ist jedenfalls eine These, die ich gerne mal in den Raum stellen möchte, weil sich das Verhältnis zwischen Lesern und Informationen verändert und die Art, wie sie mit Maschinen interagieren. Wir sehen das ja jetzt schon mit ChatGPT, kann man lustige Unterhaltungen pflegen, irgendwann wird die Spracherkennung dazukommen, dann kann man sich eigentlich unterhalten mit der Maschine wie mit einem anderen Menschen. Und meine These wäre, dass Menschen sich daran gewöhnen, auf diese Art und Weise mit Maschinen zu interagieren. Was heißt denn das eigentlich für journalistische Produkte?
Das heißt grundsätzlich, dass man sich überlegen muss, wie man sozusagen Menschen mit neuen Produkten erreichen kann, da wo sie sind. Das ist in den letzten Jahren ohnehin schon sehr wichtig geworden. Eben dadurch, dass man sieht, dass lineares Fernsehen nicht zwingend stirbt, aber abnimmt, dass der klassische Zeitungsleser oder die klassische Zeitungsleserin nicht aussterben wird, aber weniger wird und Leute plötzlich viel mobil lesen, viel online lesen. Allein da musste man sich schon überlegen, wie schafft man neue Formate. Dieser Podcast ist ein gutes Beispiel dafür. Also die Tatsache, dass wir sozusagen bei einer Zeitung in einem Audioformat miteinander sprechen und das am Ende des Tages von euren Hörerinnen und Hörern konsumiert wird. Das ist schon ein neues Format, was durch digitalen Wandel entstanden ist oder begünstigt wurde. Und das wird auch mit KI der Fall sein. Also wenn am Ende des Tages, falls sie dann kommen sollte, die sozusagen LLM unterstützte Suchmaschine von Google zum Beispiel, bei Bing sehen wir es ja schon, da wird es wichtig werden, dass man sich als Medienhaus überlegt, wie schaffe ich es, dass sozusagen die Inhalte, die wir produzieren, am Ende des Tages bei den Leuten ankommen.
Was heißt das eigentlich? Bedeutet das, das Handelsblatt bräuchte dann auch so eine Art Bot, den man erreichen kann auf der App und morgens sagen kann, ich habe 6 Minuten Zeit, fass mir bitte die wichtigsten Wirtschaftsnews zusammen.
Genau, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Das heißt nicht, dass es der einzige Weg ist, aber es wäre sicherlich eine Sache, über die man nachdenken könnte. Es gibt auch Medienhäuser, die bereits in solche Richtungen denken.
Eben. Wir auch übrigens. Aber das ist ja eine These im Moment. Wir wissen nicht, ob das eigentlich das Nutzungsverhalten am Ende sein wird.
Das ist die Frage. Das müsst ihr natürlich dann rausfinden. Das könnt ihr ja testen, so gesehen, mit euren eigenen sozusagen Konsumenten.
Ich glaube, wir sehen... Also es war ja der große ChatGPT-Hype. Im Moment sehen wir, dass die Nutzungszahlen da auch ein Stück weit zurückgehen. Wahrscheinlich liegt es auch eben auch daran, dass man so richtig tolle Unterhaltungen per Tastatur nicht führen kann. Und wahrscheinlich, These, richtig oder falsch, kommt der nächste große Schwung, wenn dann die Spracherkennung draufgeschaltet wird, oder?
Wäre möglich. Also man ist ja aktuell schon in der Lage, relativ gut sozusagen mit KI Sprache zu erkennen, Sprache zu verarbeiten. Google hat jetzt gerade die Tage, glaube ich, nicht Google, Meta hat jetzt gerade die Tage ein neues sozusagen multimodales Modell veröffentlicht. Und das ist schon möglich, dass es sozusagen in der Richtung sich anders entwickeln wird, dass man zum Beispiel im Auto sitzt und dem Auto sagt, naja gut, fassen wir mal irgendwie die heutigen Nachrichten zusammen und dann bekommt man irgendwie eine schnelle Übersicht. Das wird, technisch ist es möglich.
Du hast Google und Facebook, also Meta, gerade erwähnt. Wir könnten auch über Microsoft sprechen. Das sind ja die ganz großen Anbieter der großen Sprachmodelle, OpenAI, ganz eng mit Microsoft. Was heißt das eigentlich für die Medienhäuser? Da entsteht doch jetzt nochmal eine Abhängigkeit in einer Dimension, die wir bislang nicht gekannt hatten, oder?
Genau. Also das ist tatsächlich auch die These einer meiner Arbeiten und auch eines der Themen, was ich aktuell sozusagen abarbeite. Weil es tatsächlich bisher so war, dass eben für Medienhäuser die Abhängigkeit von diesen Konzernen darin bestand, dass diese Konzerne größtenteils die Distributionswege kontrollieren, also die Art und Weise, wie ich zum Beispiel an Medien komme, sehr stark über diese Plattformen läuft.
Also Google News zum Beispiel oder Newsfeed bei Facebook.
Genau. Und zunehmend eben dadurch, dass diese Unternehmen führend sind in der Entwicklung, im Angebot und auch in der Infrastruktur, die für KI nötig ist, arbeiten die sich so ganz langsam eben auch in diese Produktionsprozesse rein. Also es sind relativ viele Probleme am Ende des Tages mit drin. Das heißt nicht, dass diese Firmen einen bösen Plan haben. Das heißt nicht, dass es irgendwie da eine große Verschwörung gibt, sondern es ist eben so, dass es ein Oligopol ist, die am Ende des Tages auch andere Interessen verfolgen als unbedingt das, was Medienhäuser wollen. Und ja, wenn man
das sehen wir ja bei ja heute schon bei Updates von Google, wenn die ihren Algorithmus verändern und dann bei Medienunternehmen weltweit innerhalb von wenigen Stunden der Traffic um 20% einbricht.
Genau, und ihr erfahrt das erste, weil ihr sozusagen seht, wie der Traffic nach unten geht und nicht, weil man euch vor großartig gewarnt hat.
Das wissen wir ja nun, dass es diese Abhängigkeit gibt. Die wird jetzt durch die neuen Technologien zunehmen. Gibt es da überhaupt einen Ausweg?
Ich weiß es nicht so richtig, um ehrlich zu sein. Das ist eine Frage, mit der ich mich aktuell beschäftige. Eine richtige Antwort habe ich nicht. Ganz allgemein, ja. Man kann versuchen, viele Dinge selbst zu bauen. Ich glaube, ganz allgemein diversifizieren und selbst verstehen. Also zum Beispiel mehr in R&D, also Research and Development, reinstecken an Finanzierung wäre was der Medienindustrie ganz allgemein gut tun würde.
Du hast generell von einer zu starken oder immer größeren Abhängigkeit von Redaktionen, von Tools gewarnt. Ist es das, was du meintest, oder steckt genau was anderes hinter?
Es ist tatsächlich Tools auf der einen Seite und nicht nur bei Redaktionen, sondern auch eben auf der Verlagsseite. Das andere ist natürlich, und darüber habt ihr sehr, sehr wenig Einfluss als Medienwelt, ist das, was auf den Plattformen selbst passiert. Also wenn morgen eben Google oder Microsoft mit Bing entscheiden, dass die klassische Suchfunktion tot ist und plötzlich so eine Art AI-Engine kommt, indem man so einen Prompt eingibt und man bekommt eine Antwort ausgespuckt. Das kann am Ende des Tages schon dazu führen, dass Traffic bei euch massiv runtergeht. Aber wenn die sich natürlich entscheiden, das zu machen, steht im Zweifelsfall im Regen.
Ja. Gibt es denn so ein Medienhaus, du hast ja mit sehr vielen gesprochen, auch international, gibt es so ein Medienhaus, das in diesem Feld Vorbild ist, von dem alle eigentlich lernen können?
Ich glaube auf viele Art und Weise tatsächlich die BBC. Zum einen, weil sie das sehr, sehr lange schon machen.
Ist natürlich schwer zu kopieren, das Modell.
Genau. Also öffentlich, es ist natürlich aus der öffentlich-rechtlichen Warte klar, da stehen sie irgendwie natürlich anders da als jetzt. Aber was sie ganz allgemein machen, ist tatsächlich kopierenswert oder kopierbar. Das sind Dinge wie eine vernünftige R&D-Abteilung zu haben, die experimentieren, die einfach Geld in die Hand nehmen und sagen, gut, wir schauen mal, was bei rauskommt. Nicht vollkommen ziellos, sondern durchaus mit gewissen Richtlinien. Aber das hilft schon, um besser zu verstehen, was eine Technologie machen kann. Und gleichzeitig auch, was bei der BBC aus ihrem Public Service Auftrag schon mit drin steckt, ist eben eine Verpflichtung, das Ganze ethisch einzusetzen. Und das ist was man sich durchaus anschauen, wovon man sich auch eine Scheibe abschneiden kann, weil KI natürlich auch diskriminieren kann, je nachdem, wie die Trainingsdaten aussehen, wie die Systeme dahinter aussehen. Da stecken auch potenziell viele Probleme drin. Und die BBC hat sich eben sehr lange und sehr ausführlich auch auf einer Forschungsseite damit beschäftigt.
Ich würde gerne mal in die Glaskugel schauen. Vielleicht ein kurzer Blick zurück. Wenn wir uns zurückerinnern an diese Reichweitenzeit, in der alle Medien oder viele Medien dem falschen Ziel hinterhergelaufen sind, ganz viel Reichweite aufzubauen, um dann mit Werbegeldern die Redaktionen zu refinanzieren. Dieser Vorwurf ist aus meiner Sicht absolut richtig. Haben ja viele wahnsinnige Kompromisse gemacht, was Journalismus angeht. Sie haben Headlines gemacht, die Dinge versprochen haben, die niemals eingehalten wurden, die auch zum Teil falsch waren, die einfach marktschreierisch wurden. Und das hat aus meiner Sicht den Medien geschadet. Der Journalismus ist schlechter geworden. Wenn wir jetzt auf die Entwicklung schauen, die wir derzeit sehen, werden die Angebote ja wieder ein Stück weit ruhiger. Wir fokussieren uns auf langfristig zahlende Leserinnen und Leser. Und da sehen wir eben jedenfalls beim Handelsblatt ganz eindeutig, dass das eher Menschen sind, die genau auf sowas nicht stehen, sondern die eher auf überraschende, hintergründige Analysen, auf Einblicke Wert legen, die sie sonst nirgends haben und so weiter. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, was passiert dann eigentlich? Und wir berücksichtigen mal alles, was wir bisher diskutiert haben. Wird der Journalismus jetzt besser oder schlechter in den nächsten Jahren? Was ist deine Hypothese?
Ich glaube, er wird dann besser, wenn man sich dazu entscheidet, die Technologie einzusetzen, um ihn besser zu machen. Also am Ende des Tages ist die KI, hat natürlich eine gewisse Eigenwirksamkeit, aber am Ende des Tages kommt es natürlich immer darauf an, wie ihr als Redaktion, als Verlagshaus, genauso wie viele andere, euch entscheidet, diese Technologie einzusetzen. Und wenn das Ziel eben ist, besseren Journalismus, Qualitätsjournalismus, hintergründigen Journalismus zu produzieren, dann wird das die Richtung sein, die es geht. Es kann aber natürlich auch sein, das ist genauso möglich, dass einige Medienhäuser diese Technologien einsetzen werden, um mehr Clickbait zu produzieren, um mehr Attention-Grabbing, Headlines rauszuspucken.
Oder um einfach Leute rauszuwerfen wie Springer. Das genau. Wurde ja angekündigt. Wir machen setzen auf KI und deswegen können wir so viele Köpfe sparen.
Ob das Ganze kommt am Ende des Tages, das bleibt abzuwarten. Aber klar, das ist natürlich, am Ende des Tages steht da immer noch ein Mensch oder ein Manager, der eben eine Entscheidung trifft. Mhm. Und das macht es natürlich ein bisschen schwierig, da Vorhersagen zu treffen. Was ich mir wünschen würde, natürlich aus der Forschungssicht und auch aus der Sicht als eines medienkommenden Konsumenten, ist, dass es eben eingesetzt wird, um bessere Recherchen zu machen, um bessere Inhalte zu produzieren, um Inhalte zu produzieren, die mich da abholen, wo ich bin als Mensch, auch mit Formaten und Produkten, die ich gerne konsumiere und konsumiere dort, wo ich bin. Zum Beispiel am Handy oder am iPad oder am Computer.
Und das steht und fällt eigentlich mit der Frage, ob am Ende genug Menschen da sein werden, die bereit sind, dafür zu bezahlen. Wird es eigentlich, wenn wir auf die nächsten Jahre schauen, trotzdem immer noch einen sehr starken Bias Richtung lineares Produkt geben? Oder werden wir uns auch im Bereich der Newsportale davon verabschieden?
Kann ich nicht sagen. Ich würde gerne Antwort geben, aber ich weiß es wirklich nicht.
Das ist auf jeden Fall ein Thema, das wir weiter beobachten müssen. Hätte mich jetzt interessiert. Wir wissen es natürlich alle nicht. Vielleicht ist es noch ein bisschen zu früh. Vielen Dank erstmal bis hierhin.
Ich habe zu danken.
Wir müssen spätestens wieder sprechen, wenn das geklärt ist.
Genau, wann immer das sein wird. Vielen Dank dir.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden sein wollen, dann testen Sie doch gern unser Handelsblatt Sommerangebot für Sie. Damit lesen Sie alle aktuellen Artikel und alles in unserem Archiv jetzt 6 Wochen lang für nur 1 Euro. Und dazu verlosen wir unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch noch einen Amazon-Gutschein im Wert von 500 Euro. Schauen Sie doch einfach mal nach unter www.handelsblatt.com/sommerspezial. Nochmal www.handelsblatt.com/sommerspezial. Die Details dazu finden Sie auch noch in den Shownotes. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle schöne Sommertage und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Matthes.
KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten Sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien, genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.